Das hätten Sie sich auch nicht so vorgestellt, oder? Dass es so turbulent einsteigt.
Oh, nee, absolut nicht. Also ich dachte, ich gehe es ganz ruhig an und finde mich so langsam in die Arbeit rein in den Landtag. Und stattdessen ging es irgendwie in den vollen Sturm.
Sie hätten so ein schönes, normales Leben haben können. Sie sind Neurologin, Sie haben eine eigene Praxis, tolles Leben. Und dann kommen Sie hier in dieses Haus, was Verrückte macht. Wer hat Sie denn so schlecht beraten?
Ja, vielleicht habe ich mich ja hingezogen gefühlt.
Ja, verstehe. Kann sein.
Naja, also das Leben sollte hier auch schon schön sein. So ist es jetzt nicht. Nur ich hätte es mir halt nicht so chaosmäßig vorgestellt wie in den letzten Wochen.
Dabei sind Sie ja durch den Erfurter Stadtrat schon eigentlich gestählt. Oder, da geht es genau. Ja auch manchmal wie im Kindergarten zu. Aber das ist hier nochmal eine ganz andere Nummer, oder?
Ja, naja, gut. Man kennt halt viele Akteure nicht. Ich muss ehrlich sagen, ich musste mich auch erstmal so an diese ganzen Regeln und Gepflogenheiten hier im Landtag gewöhnen. Also ich habe schon den Eindruck, es ist alles wesentlich noch formeller und durchstrukturierter. Ja, und dann ist natürlich in diesem Ganzen auch Befindlichkeiten auch teilweise aus Jahrzehnten beziehungsweise natürlich aus den Politikblöcken. Ja, klar. Also vieles weiß man ja gar nicht, ne? Ob ein Abgeordneter schon seit 20 Jahren das und das gesagt hat und jetzt mit einmal was anderes sagt, das ist einem, glaube ich, so, ich sage jetzt mal, in der Außenwelt gar nicht immer alles so im Detail bekannt. Und das ist, glaube ich, auch so die Krux, dass wenn man jetzt hier in dieser, ich sage jetzt einfach mal, kleinen Blase versucht, das Beste so auszukämpfen, auch fürs Land und für die Parteien, und dass man dann gar nicht manchmal selbst hier drin sitzt und sagt, na, das kann man niemandem draußen eigentlich erklären, was hier die Probleme sind. Und das ist, denke ich, aber genau das, was man eigentlich tun muss. Ne? Man muss es am Ende runterbrechen und das ist halt schwierig.
Hilft ja vielleicht mal frischer Wind, und Sie haben doch so einen offenen Blick, Sie sind nicht so verbraucht. Bei manchen denke ich, wenn ich in die Augen gucke, die sind wirklich schon 20 Jahre hier und denke, geht mal nach Hause. Also das heißt, Sie kommen noch mit Enthusiasmus rein und wollen noch was. Für Sie ist das sozusagen Aufbruch und ein Neuland, kann man das so sagen?
Absolut, ja. Aber ich bin eben deswegen auch noch in vielen naiv und auch, sage ich mal, dementsprechend auch enthusiastisch. Also bei vielen glaube ich, ich hoffe immer noch, dass man auch Dinge bewegen kann. Aber ich habe natürlich auch schon in den ersten Wochen gelernt, dass man nicht einfach hier Dinge abstimmt. Also das ist der Unterschied zum Beispiel zum Stadtrat. Da geht durchaus ab und zu mal was, dass man sagt, ach, das ist jetzt eine gute Sache und die stimmen wir jetzt einfach durch und das wird für die Stadt beschlossen, so in Sachen Kommunalfragen. Hier ist es, also ist mein Eindruck, dann doch oftmals noch, man geht nochmal in den Ausschuss, man redet nochmal, es wird nochmal hin und her. Also es dauert alles ein bisschen länger.
Wird mehr taktiert und es ist natürlich auch nochmal eine ganz andere Verantwortung. Ja. Und gerade wenn es um Geld geht, da müssen Sie sich jetzt reinarbeiten. Bevor wir nochmal zu den Sachthemen kommen, ich kann ja keine Lippen lesen und auch, aber ich kann zumindest die Reaktion von Menschen beurteilen und das konnten andere auch. Sie haben ausgezählt am 5.2.
Ja.
Wissen Sie, dass Sie in Großaufnahmen im Fernsehen waren?
Ich habe es immer noch nicht gesehen, aber gehört.
Also müssen Sie sich vorstellen, die Auszählung war und Sie konnten Ihre Emotionen oder wollten sie nicht oder Ihnen war das gar nicht bewusst nicht verbergen. Sie haben das Ergebnis gesehen und ein entsetzter Blick, den Sie nicht. Und dann hat der Kommentator, ich weiß nicht, auf welchem Sender es war, sagt, oh. Da ist aber jetzt was Schlimmes passiert.
Oh Gott, okay.
Wissen Sie noch, können Sie sich noch an den Moment erinnern, als Sie gecheckt haben, dass Thomas Kemmerich zum Ministerpräsident gewählt worden ist?
Das habe ich nicht gleich gecheckt. Also es war eher so, wir haben ja, das war ja der dritte Wahlgang und wir hatten ja vorher schon ein paar Mal ausgezählt und ich hatte immer die Ramelow-Stimmen und ich wusste eben, wie war das in den Wahlgängen vorher, und ich wusste, diesmal musste es eben sozusagen die Mehrheit sein und ich hatte 44 und dann dachte ich in dem Moment, okay, also rein theoretisch könnte das reichen, 45 wäre besser, aber ich dachte so, es könnte reichen, wenn Enthaltung oder wenn eben der AfD-Kandidat Stimmen bekommen hat. Und dann guckte ich zu meinem Gegenüber und der hatte die ganzen anderen Stapel und dann stellte sich raus, da gab es auf dem Enthaltungsstapel nur eine Enthaltung und ansonsten gab es keine weiteren Stimmen für den AfD-Kandidaten. Und mit einmal, man rechnet das ja dann im Kopf ganz schnell durch und dann sagte er auch schon, ja, ich habe 45. Und also in dem Moment war das dann klar und insofern, das war, da dachte ich, wow, also was so alles passiert. Ja,
man hat ja schon dieses Unglaubliche, hat man im Gesicht gesehen und wurde ja auch medial ausgewertet. Also ne, war Ihnen im Ansatz die Dimension, die das hat, dass da von Thüringen dieses Beben, Beben ist aber ein Naturgegebenes, aber dass das Ding, was da von Thüringen ausgeht, dass dann Frau Kramp-Karrenbauer nicht antritt, dass Mike Moring zurücktritt, dass die ganze Republik in Aufruhr ist und auf Thüringen guckt, hatten Sie das nur im Ansatz für möglich gehalten, als Sie da diese Zahl gesehen haben, 44?
Also in dem Moment nicht. Also mir war in dem Moment schon klar, das ist irgendwie was Neues. Ja, und da passiert gerade irgendwas, was es so nicht gegeben hat. Und eben diese Nullstimmen für den AfD-Kandidaten, das war für mich so eine, also Taktiererei und auch so ein Zerstörertum. Ja, also man macht das doch nicht. Man stellt nicht einen Kandidaten auf, um dann sozusagen anderen eins auszuwischen und zu sagen, dem geben wir jetzt Nullstimmen und Hauptsache die anderen gucken irgendwo, wo sie bleiben. Und das Ganze nennen wir Demokratie, was es ja unterm Strich auch ist. Es war eine demokratische Wahl. Ja, also das kann man nicht anders sagen. Und ich wusste in dem Moment irgendwie, das ist jetzt irgendwie was ganz Neues. Und spätestens eine Minute später, also als dann Herr Kemmerich gesagt hatte, ja, ich nehme die Wahl an. Und in dem Moment, das können Sie vielleicht von hier aus auch gut gesehen haben, da war ja dieser AfD-Block gefühlt wie so ein Fußballblock, ja, also wie in der Kneipe. Ja. Mit einmal sprangen alle auf, klatschten sich ab und yeah.
Die
und
haben sich das abgeklatscht.
Ist es. Ja, haben Sie haben es nee, gesehen? Das war ganz krass. Also das war mit einmal wie in so einer Fußballkneipe.
Haben wir alles reingedreht und das ist
und ich habe in dem Moment so gedacht, das gibt's doch überhaupt nicht. Also wie kann man noch in so einem Moment, der eher, also mich hat das in dem Moment wirklich bewegt. Ich hatte weiche Beine und dachte so, wow, ja, also
sie hatten wirklich schlackernde Beine.
Und also da, als ich an dem Tisch da stand und ausgezählt, dachte ich so, boah. Also und insofern hat mich das dann schon also es hat mir irgendwie ein ungutes Gefühl gegeben, ja, wenn man so das irgendwie, spätestens in dem Moment hatte ich das Gefühl, da ist irgendwas manipulativ anders gelaufen, als vielleicht alle Akteure, einschließlich Herr Kemmerich, das je geahnt hätten, ja, und ich möchte ihn jetzt nicht in Schutz nehmen, aber dass er komplett mit den Stimmen der AfD gerechnet hat, ich kann mir das nicht vorstellen.
Also wie können ich habe das Mario Vogt eben gefragt. Eine erfahrene Partei wie die CDU, die 20 Jahre regiert hat, die ja selber auch schon taktiert hat, dass die das nicht hatte kommen sehen. Waren die alle so naiv? Haben sie es in Kauf genommen? Wie ist jetzt im Nachhinein? Wie können Sie sich's erklären? Ich habe immer noch für mich noch nicht abschließend das Bild.
Also ich glaube prinzipiell, es ist ja immer so Theorie und Praxis, ne? Und wir wissen ja, viel ist gesetzlich oder theoretisch möglich und trotzdem machen die Menschen nicht all das, ne? Es gibt ja so moralische Werte und es gibt auch so eine innere Achtung, Respekt oder was auch immer. Und ich hätte eben nicht für möglich gehalten, dass zum Beispiel eine Partei einen Kandidaten aufstellt und ihm null Stimmen gibt. Das hätte ich, also ich, wenn das jetzt meine Fraktion gewesen wäre und wir hätten gesagt, also wir haben da einen Kandidaten, ich hätte nicht verstanden, wenn es gehießen hätte, wir geben dem null Stimmen und das geschlossen, ja. Und in so einem Einheitsblock und also das ist schon sehr seltsam gewesen und das Ganze eben manipulativ, um eben jemanden vorzuführen, denn das war ja das Ziel der Aktion. Und
also glauben Sie der CDU, dass es nicht, dass sie das auch nicht geglaubt hat?
Ich glaube, also ich weiß, dass wir selbst, also ich bin ja unerfahren, aber ich weiß, dass wir in der SPD darüber gesprochen haben, dass diese theoretische Möglichkeit besteht. Aha. Und ich weiß aber auch, dass viele gesagt haben, ey, das wird doch nicht passieren. Ja, also weil man eben doch an
also selbst auch die erfahrenen SPD-Genossen, also die auch schon seit 30 Jahren noch.
Ja, die haben natürlich gesagt, egal, es kann alles passieren und man muss daran denken, aber im Grunde hat keiner dran geglaubt.
An diese Dreistigkeit und an diese Unverfrorenheit hatte.
Genau. Also und deswegen vielleicht auch so dieser Überraschungsmoment, der ja selbst bei Herrn Kemmerich sichtbar war, weil er konnte ja damit dann gar nicht gleich so umgehen. Ja. Und insofern bin ich umso, also das fand ich, das war auch insofern auch prompt, ja, weil ich gefühlt, es war sicherlich nicht sofort, aber gefühlt war ja innerhalb kürzester Zeit dann auch eine Demo vor dem Landtag. Also man hörte das ja dann bis rein und es waren Menschen da. Und ich bin, als ich dann aus der Landtagssitzung raus bin, habe ich zum Beispiel aus meinem eigenen SPD-Ortsverein Mitglieder getroffen, die auch schon zu DDR-Zeiten in der christlichen Bewegung waren, die gesagt haben, ich bin jetzt gleich hierher gelaufen, weil ich verstehe es nicht und ich will jetzt hier irgendwie auch zeigen, dass ich das nicht gut finde. Also es hat sofort viele Menschen bewegt. Ne? Mhm. Und nicht nur hier im Haus, sondern eben auch draußen. Und ich glaube, damit hat wirklich keiner gerechnet.
In Ihrem persönlichen und privaten Umfeld sagen da manche, Mensch, Conny, Cornelia, was machst du denn da?
Ja.
Ja?
Klar.
Hättest du mal nicht. Bist du dir,
ne? Ja. Ja. Also es ist ja sowieso verrückt, weil Politiker haben ja nun nicht gerade das beste Standing. Ja. Ne? Und da wird man schon oft gefragt, ja, warum tusten die das jetzt eigentlich an?
Ja. Ne?
Aber ich bin ja damals als Ehrenamtlerin in die Politik gegangen, weil ich mir gesagt habe, eben ich bin so wie viele, ja. Ich habe mir gesagt, was machen die denn da? Und
die da oben und
ja, genau, haben wieder keine Ahnung. Ja, so. Ja. Und ich habe dann eben als im Stadtrat gemerkt, man kann eigentlich, wenn man dranbleibt, doch einiges auch schaffen. Aber gerade was jetzt so Gesundheit angeht, da hatte ich doch immer das Gefühl, das ist eben hier im Land oder im Bund. Ne? Und da kommt man gar nicht dran. Und deswegen habe ich sozusagen jetzt diesen Versuch gestartet, dann doch auch mal im Land zumindest die Stimme zu sein, die dann auch mal aus der Praxis spricht und sagt, so sieht es eigentlich vor Ort aus. Ja. Und aber wie gesagt, es ist manchmal, verstehe ich hier auch noch nicht alles, also es ist manchmal auch schwer zu erklären.
Aber das Ziel kann ich mir vorstellen, dass Sie sagen, Leute, wir brauchen Fachärzte überhaupt, überall Ärzte im ländlichen Raum. Ist das tatsächlich ein Problem oder wird das von den Medien nur hochgejazzt und hochgedingst, dass die medizinische Versorgung im ländlichen Raum ein Problem darstellt, dass junge Ärztinnen und Ärzte nicht aufs Land wollen können dürfen? Ist das ein Problem?
Ich glaube schon. Also ich glaube, wir haben insgesamt Umbruchszeiten und ich bin ja in der DDR groß geworden und ich weiß noch, damals war das so, wenn man Medizin studieren wollte und jetzt nicht irgendwie die Eltern in der SED waren oder sonstiges. Wo ist denn
Ihr Dialekt? Ihr Dialekt hin?
Ich bin Erfurter Puffbohne.
Aber nichts, wenn ich so richtig tiefes Erfurt geht gar nicht.
Manchmal kann ich das auch.
Ach gut, ja.
Ja, aber was ich sagen wollte, es war eben damals so, ich habe zum Beispiel sehr früh schon in der Schulzeit dann angefangen, irgendwie in Krankenhäusern zu arbeiten und eben, dass man immer zeigte, ich will Medizin studieren. Also man musste ja mal 10.000 Sachen noch extra gemacht haben. Mhm. Und mich erinnert manches heute daran, so wie damals, die DDR ist ja damals ausgeblutet mit Ärzten und auch mit Fachkräften, mit Pflegefachkräften. Und ich weiß noch, wie ich damals 10.000 Sachen machen musste, wofür, da gab es eben keine Putzfrau, keine Pflegefachkraft und alles wurde dann so dem Praktikanten aufgedrückt, der schon lange da war. Und manchmal habe ich heute den Eindruck, wenn ich so durch Altenheime, durch Krankenhäuser gehe, was auch immer, oder auch Patienten höre, wie sie eben teilweise wirklich auf der Suche nach Ärzten sind oder nach auch Pflegepersonal, ja, dass es eben wirklich schwierig wird und dass wir absolut engagierte Ärzte, Pflegeleute haben, also seien es Schwestern, Krankenschwestern oder Altenpfleger, die wirklich teilweise über die Maßen hinaus ihre Kraft reingeben, ja, also die sogar, ich habe letztens im Pflegeheim, sagt mir eine Pflegerin, ja, dann ist unser Bewohner, ist ins Krankenhaus gekommen, ich habe den dann nochmal im Krankenhaus besucht, weil der findet sich ja da nicht so zurecht und er war dann auch gleich ganz froh, dass er mich gesehen hat, also sozusagen, die gehen sozusagen noch außerhalb ihrer Arbeit, ja, die Bewohner besuchen und ich finde, da ist sehr viel Engagement, aber man kann nicht Wunder erwarten und jeder Tag hat nur 24 Stunden und wir brauchen unbedingt mehr Personal. Ja,
also Wertschätzung kommt durch Bezahlung, durch Anerkennung, aber auch durch die Strukturen, die da sind, die Arbeitsbedingungen, kann da Politik Rahmenbedingungen schaffen oder ist das Problem der Privatisierung des Gesundheitswesens?
Also Politik muss das. Also für mich ist das Daseinsvorsorge. Ja, also wir haben ja bestimmte Dinge, die wir einfach für die Bevölkerung auch, man sieht es doch jetzt bei Corona. Ja, also jeder Mensch in Deutschland sollte sich so fühlen können, dass er sicher aufgehoben ist und dass, wenn ihm irgendwas zustößt, Krankheit oder Pflegebedürftigkeit oder was auch immer, was jetzt im medizinischen Sektor ist, dass er und auch in dem Fall natürlich auch Angehörige einen Schutz erfahren, den bestmöglichen Schutz. Und ich denke, das ist schon Politik, dass man dafür eine Verantwortung hat.
Die Daseinsfürsorge ist die gesundheitliche medizinische Versorgung. Wenn das aber privatisiert ist und die Nutzenmaximierung und Optimierung im Vordergrund steht und so am Ende auch Profitmaximierung, haben wir doch ein Problem. Oder ist das nicht auch ein Teil des Problems, dass das Gesundheitswesen privatisiert ist und dass es da auch um Gewinne geht?
Ja, das ist sicherlich der Kern. Ne? Mhm. Also das haben wir in Erfurt zum Beispiel beim Helios-Klinikum ja erlebt, wie damals in Größenordnung die Menschen entlassen wurden, ja, und letztendlich viel outgesourced wurde, viel auch in der Pflege runterreduziert wurde an Fachkräften. Das versucht jetzt Politik wieder rauf zu regulieren durch sozusagen wirklich Gesetze nach dem Motto, es müssen bestimmte Fachkräftequoten erfüllt sein. Ich denke mal, dass jetzt in Erfurt noch nicht das Problem ist, aber da sind wir wieder auch bei anderen Häusern im ländlichen Raum, die eben teilweise, Schleiz-Greiz hatten wir jetzt letztens hier im Plenum als Thema, also die eben ihre Quoten nicht mehr halten können, ja, und wo dann eben zum Beispiel eine Geburtsstation geschlossen werden muss, weil eben einfach die Standards nicht mehr da sind und man natürlich aus meiner Sicht auch nicht Abstriche bei der Qualität machen kann. Also man kann jetzt nicht sagen, ach, wir haben jetzt eben keine Fachkräfte, dann macht es eben irgendjemand anderes. Hauptsache wir stellen die Leistung bereit. Das geht auch nicht. Ja, also man muss sich auch darauf verlassen können, dass wenn man in ein Krankenhaus geht oder an einen bestimmten Ort der medizinischen Versorgung, dass man dann auch da eine wirklich gute, standardmäßige Versorgung bekommt und nicht irgendwas.
Mhm. Abschließend nochmal, wir müssen über Corona sprechen. Sie sind Ärztin, keine Panik, Hände waschen. Ja. Sollte man wirklich tatsächlich Hände geben und umarmen vermeiden? Weil ich merke, dass wir Leuten, die sagen, ich gebe mal nicht die Hand und oh, die habe ich doch sonst immer umarmt und sollte man mal darauf verzichten oder?
Ja, also ich muss sagen, ich persönlich mache das schon, also in der Praxis zum Beispiel, wenn ich Patienten gerade in den Wintermonaten, es ist ja auch Grippe. Ja, also ich finde, man sollte jetzt nicht nur über Corona reden, wir haben manchmal auch Noroviren oder Grippeviren.
Auswirkungen von der klassischen Grippe können doch viel schlimmer sein eigentlich, oder?
Ja, und das ist eben im Moment, glaube ich, auch so das Problem, das muss man vielleicht auch nochmal erklären. Corona ist eine Erkältungskrankheit, ja, und natürlich können
nochmal, davon... Corona ist eine Erkältungskrankheit,
ja.
Das klingt harmlos.
Virus.
Virus, ja. Ist ein Virus.
Genau.
So.
Ja,
und dem, da muss man durch und ein normaler Mensch, der Widerstandskräfte hat,
der schafft das ohne Probleme.
Erkältung hat halt eine Virusinfektion, kommt man durch.
Genau.
Warum wird jetzt alles abgeriegelt? Warum ist denn weil es keine Impfung dagegen gibt, oder?
Genau, also es gibt keine Impfung, das heißt, wir können jetzt nicht einen Teil der Bevölkerung quasi schon mal schützen, die vielleicht besonders gefährdet werden, wenn man jetzt noch irgendwelche anderen Erkrankungen hat, ist man ja vielleicht ein bisschen abwehrgeschwächter und kann dadurch dann nicht so viel entgegensetzen, so einer Erkältung, ne? Auch einer schweren Erkältung. Man kennt das ja selber, wenn es einmal richtig erwischt, dann liegt man im Bett und wenn man jetzt noch jemand ist, der sowieso schon schwächelt, dann kann das eben auch so heftig werden, dass es lebensbedrohlich wird, ne? Das ist eben der Punkt bei Corona als auch bei Grippe. Also das ist bei all diesen Erkrankungen. Und wir haben jetzt im Moment nur das Problem, wir haben gerade die Grippewelle. Das heißt, wir haben gerade sozusagen das, was wir immer um diese Zeit haben, viele Erkältungskranke im Sinne der Grippewelle. Und natürlich bindet das auch schon gewisse Kapazitäten. Und deswegen ist es einfach auch sinnvoll, im Moment zu sagen, wir versuchen jeden Corona-Patienten möglichst auszumachen, zu isolieren, damit er nicht andere ansteckt, damit diese Welle, diese Corona-Welle, nicht zusammen mit der Grippewelle jetzt uns trifft, sondern dass wir das sozusagen nacheinander abarbeiten können.
Ja. Es gibt ja Menschen, die sagen, die Angst und die Panik und das gesellschaftliche Verwerfung, die gesellschaftliche Leben, was da zusammenbrechen könnte, das ist viel schlimmer als die Auswirkungen dieser Virusinfektion, dass Leute irrational handeln, also da werden Dinge geklaut und es ist ja... Die Menschen, wenn sie Angst haben, machen irrationale Dinge, oder?
Ich glaube schon, ja, verständlich. Und es ist eben auch viel Unsicherheit dabei, weil man eben nicht so genau weiß, ja, was bedeutet das jetzt eigentlich? Man hört immer nur von den Toten, aber man hört gar nicht von den vielen, denen es relativ gut geht. Und es ist, denke ich, also auch vielleicht, ich habe immer manchmal das Gefühl, Medien haben immer auch so zwei Seiten. Ne? Die gute Seite ist, sie informieren und jeder denkt jetzt vielleicht auch mal ans Händewaschen oder auch an ein bisschen weniger Hände geben in so einer Zeit, wo sozusagen Infektionskrankheiten kursieren. Aber auf der anderen Seite machen sie natürlich auch Panik, ne, und Angst. Und das verkauft sich natürlich auch gut als Nachricht. Ne? Ja. So immer so, oh Gott, was da jetzt kommt. Und wenn man so den Blick auf die letzten Wochen Medien wirft, dann hat man ganz oft so den Eindruck, da ist ja eine schreckliche Schlagzeile nach der anderen und da ist man einfach massiv verunsichert. Also es geht selbst mir so als Ärztin, obwohl ich weiß, worum es geht. Ja, also selbst ich mache mir Gedanken über mein Pflegepersonal, dass sie gut eben Desinfektionsmittel haben, dass sie sich auch schützen können. Und obwohl eigentlich das Problem genauso ist wie sonst auch.
Ja. Ja. Sie haben jetzt die Praxis abgegeben oder sind Sie noch verantwortlich? Wie ist jetzt eigentlich der Status?
Ich bin noch verantwortlich. Ich hatte kurzzeitig versucht gehabt, jemanden zu finden. Es ist aber natürlich schwierig gewesen vor diesen ganzen Wirren hier, ja, überhaupt jemanden zu motivieren und zu sagen, Mensch, jetzt hilf mir doch in der Praxis.
Ja.
Wir haben das jetzt so geregelt, dass ich natürlich Unterstützung kriege. Ich habe ja noch eine Kollegin mit drin und dass wir uns so gut es geht organisiert haben, dass ich das hier schaffe. Zum Beispiel heute habe ich keine Sprechstunde, bin deswegen hier im Landtag. Ja. Also das funktioniert.
Wir fassen nochmal zusammen, also was Corona betrifft. Hände waschen, man muss sich nicht unbedingt desinfizieren, wenn man sich ordentlich 20 Minuten ordentlich wäscht, reibt, Dings und nicht jetzt mal auf den Kuss verzichten und Umarmung und Hände geben, das kann schon helfen.
Genau. So.
Und man muss vor dem Virus als solches, wenn man ein gesunder Mensch ist mit Abwehrkräften, gesundheitlich keine Angst haben.
Richtig.
Keine.
Und vielleicht noch, wenn man wirklich krank ist, also wenn man eine Erkältung hat, nennen wir es einfach mal eine Erkältung, eine starke Erkältung, dann würde ich auch in dem Fall eben mal nicht zu einem Konzert gehen oder mal nicht auf die Messe gehen, damit ich noch alle anstecke oder so. Also dass man auch so ein bisschen Solidarität übt und sagt, okay, ich bleib dann vielleicht auch mal ein paar Tage zu Hause, ja, auch im Sinne, selbst bei Kollegen, weil ich denke mal, der Arbeitgeber hat nichts davon, wenn am Ende die ganze Mannschaft dann die Erkältung hat, ja.
Solidarität ist ein guter Punkt, das kann eigentlich immer helfen. Wirklich jetzt abschließend noch, in dem Jahr, ist wieder im April, sind wieder Wahlen. Machen Sie
voraussichtlich.
Jetzt, voraussichtlich, na, sagen wir mal, im April sind voraussichtlich Neuwahlen. Treten Sie doch mal an oder sagen, ach, das Jahr hat mir jetzt gereicht.
Nee, also das Jahr hat ja jetzt irgendwie noch gar nichts gebracht. Ja. Also ich, so ungefähr, es ist gerade losgegangen, jetzt haben wir schon wieder beschlossen, dass es irgendwie bald zu Ende gehen soll. Also das, was ich eigentlich wollte, habe ich irgendwie noch nicht so richtig geschafft. Und also ich werde auf jeden Fall nochmal antreten. Und dann fragen Sie mich nochmal am Ende der nächsten Runde, wenn ich es geschafft habe.
Wir reden vor den Neuwahlen vielleicht nochmal miteinander, was Sie hier angeht. Ich wünsche Ihnen ein gutes Händchen, viel Kraft. Behalten Sie sich Ihre Freude und Ihren Enthusiasmus hier in diesem Haus, dass Sie nicht allzu sehr verrückt werden. Oder vielleicht hilft es ja auch trotzdem.
Genau, dass ich gesund bleibe.
Ja. Auf jeden Fall, dass Sie gesund bleiben. Das war Cornelia Kliesch von der Fraktion der SPD, der Sozialdemokratischen Partei. Tschüss.
Tschüss.